Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am Wochenende wird der Georg-Büchner-Preis in Darmstadt verliehen an die Schriftstellerin Emine Sefki Özdamer. Und im Vorfeld zu diesem Ereignis findet die Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung statt. Dabei soll es diesmal darum gehen, wie sich das historische Bewusstsein im Medienzeitalter verändert. Und bei der Auftaktveranstaltung am Abend diskutieren Lutz Seiler, Cecil Weißbrot mit Ursula Krechel und Thomas Lehr über Geschichte und poetische Einbildungskraft. Und Ursula Krechel und Thomas Lehr haben es vorher noch zu uns ins Studio geschafft. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie haben ja beide Romane geschrieben, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Sie, Frau Krechel, sind vor allem für den Roman Landgericht bekannt, weil Sie dafür den Deutschen Buchpreis bekommen haben. Sie, Herr Lehr, haben ein großes Romanprojekt. Der erste Teil, Schlafende Sonne, ist schon erschienen. Was macht für Sie beide jeweils so einen Abschnitt der Vergangenheit oder überhaupt die Vergangenheit interessant, dass Sie sich sagen, darüber will ich jetzt schreiben? Vielleicht Sie, Frau Krechel.
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so sehr über Vergangenheit schreibe. Ich schreibe den Anfang der 50er Jahre über den Beginn der Bundesrepublik vorwiegend. Das ist das Klima, in dem ich gelebt habe. Das ist das Klima, an das ich mich erinnere, sodass mir sehr vieles gegenwärtig ist und dass natürlich älter werden die Erinnerung, auch das Schmecken, Fühlen, die Atmosphäre viel, viel deutlicher ist als in jüngeren Jahren, sodass ich mich kaum, obwohl es für Jüngere so aussieht, in meinem eigenen Gefühl in Geschichte bewege.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Lehr? Sie haben sich ein ganzes Jahrhundert sogar vorgenommen. Wie gehen Sie denn sowas an?
Das war eigentlich schon bei meinem Debüt so, dass ich sehr weit zurückgefasst habe im 20. Jahrhundert bis 1918. Und jetzt in dieser Romantrilogie nehme ich die Zeit von 1905 bis 2011 ins Visier. Da muss man sehr gut überlegen, was man tut. Ich habe mir ein Hauptmotiv gesucht und das ist eigentlich das Licht, die Erkenntnis, die Sonne, die Wahrheit der Philosophie, also alle Dinge um die Sonnenmetapher herum. Und mit dieser metaphorischen Grundmetapher wandere ich einmal durchs 20. Jahrhundert. Also man braucht eine Strategie, man muss einen Weg sich bahnen, sonst ertrinkt man in der Masse des Materials.
Und man muss ja natürlich auch ordentlich recherchieren und viel wahrscheinlich in Archiven sitzen, die Faktenlage genau kennen. Aber es gibt ja dann auch eben Leerstellen, also zum Beispiel die Gefühle, die kann man ja gar nicht genau kennen. Wie arbeiten da bei Ihnen beiden Recherche und literarische Fiktion zusammen?
Immer die Vorstellung, ich zumindest würde mein halbes Leben in Archiven verbringen. Das ist gar nicht so. Das Material zu suchen und zu finden, ist eine kurze Anstrengung, die leicht, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übermäßig kokett an, die leicht zu bewältigen ist. Aber was wird daraus? Wie wird es lebendig? Vor allen Dingen, was scheide ich aus? Das ist ganz wichtig. Thomas Lehr hat es ja schon gesagt. Wie finde ich meine Schneise dadurch? Das ist ein Weg, der für mich eigentlich stattfindet, indem ich Distanz, zeitliche Distanz dazwischen schaffe. Ich kann nicht 2 Tage ins Archiv gehen und nach 2 Tagen schreiben, sondern ich brauche einfach einen Komplex, der in mir oder abgehangen im Grunde genommen ist, damit ich eine Möglichkeit finde, mich in die Personen, von denen ich etwas gelesen habe, oder die Personen, die mich angeregt haben, etwas zu schreiben, versenken kann.
Ja, bei unserer Tagung geht es ja auch, also in Darmstadt, um das Wechselverhältnis zwischen Fantasie und Faktizität. Und genau das ist es im Grunde. Wir haben ja im Gegensatz zu Historikern das Privileg, das, was wir nicht erforschen können oder was man vielleicht überhaupt nicht mehr erforschen kann, mit unserer Fantasie zu füllen. Und bei mir ist es im Grunde so, dass mich diese Materialrecherchen, die leiten mich im gewissen Sinne. Und da, wo das Material schweigt oder nicht das liefert, was ich gerne hätte, setzt eben auch die Imagination und die Fantasie ein. Und es ist natürlich eine Vorselektion da, weil ich erstmal mit meiner Fantasie bestimme, welche Geschichte ich überhaupt erzählen will. Dann spricht das Material. Und dann spricht wieder die Fantasie, indem sie das Material eben dort formt, verändert und eben auch Lücken des Materials überspringt mit Imagination. Und da kann man sich ja leiten lassen. Zum Beispiel kann man eben die einfachen Fakten recherchieren und dann aber auch zum Beispiel Biografien von Zeitgenossen lesen. Und dann kann man sich ganz gut anlehnen und schafft es dann auch so quasi authentisch zu erzählen.
Aber ich frage mich gerade, braucht es da nicht auch ein ordentliches Selbstbewusstsein als Schriftsteller, um sich das überhaupt erstmal zu trauen?
Das ist eine sehr lustige Frage.
Da muss man
Frage.
Sich doch erstmal hinarbeiten.
Auch um ein Gedicht zu schreiben, brauche ich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Also das sind ja doch Bedingungen, die vorab geklärt sind. Wenn ich weiß, dass ich eine Arbeit vermutlich über 4-5 Jahre machen werde, muss ich natürlich sehr gut ein Fundament bauen. Ich kann nicht einfach sagen, ich schaue mal einfach, wie das weitergeht, sondern dem geht eine Architektur voraus, die sich natürlich noch in Details und sogar in vielen Dingen noch ändern kann. Aber ohne diese Grundsicherheit, ich traue mir das zu. Ich denke, es gibt einen Weg, vom Keller in den sechsten Stock zu kommen und das Dach wird auch dicht sein. Das ist eine Voraussetzung für solche doch umfangreichen Werke.
Ja, ich habe mal irgendwo geschrieben, Kunst entsteht aus Schmerz, aus Hochmut, Schmerz und Geduld. Also zunächst mal traut man sich was zu, dann spürt man, oh, das artet in Arbeit aus oder ich brauche hier strenge Konzepte. Also dann kommt die Schmerzphase und dann braucht man die Geduld, um sich auf die Höhe seiner eigenen Fantasie sozusagen hochzuarbeiten. Und letztlich ist es natürlich auch, ich meine, bei uns beiden ist das garantiert, einfach die Erfahrung über mehrere Bücher, dass man weiß, man hat solche Expeditionen schon mehrfach geschafft und überlebt. Und dann traut man sich auch mehr zu. Und also das, was ich jetzt mache, hätte ich vor 20 Jahren so in der Form mich nicht getraut. Aber es ist dann einfach über die Erfahrung und über die Etappen, die man gegangen ist, dass das Selbstvertrauen dann wächst und auch die Technik. Das hat Ursula ja schon ausgeführt, wie man es macht, dass man eben stringente Konzepte macht, dass man sich genau überlegt, was man tut, dass man das Material vorsichtet. Wenn man über diese Technik verfügt, ist es dann nicht so schwer.
Unser Thema in Darmstadt heißt ja
Geschichte und poetische Einbildungskraft.
Geschichte und poetische Einbildungskraft.
Bis morgen musst du das können. Also.
Ja, das ist ja doch ein wenig anders, als mit der Fantasie zu arbeiten. Die Fantasie ist vielleicht die Personen anfüllt mit Leben. Die poetische Einbildungskraft ist für mich auch eher etwas, was Bögen spannt, was Räume inszeniert, was in die Dimension von einem, nicht von einem fiktiven Leben, sondern in die Dimension einfach auch in die Sprache hineingeht. Und das ist etwas, was natürlich erarbeitet werden muss. Die Sprache ist nicht vorab da. Für jedes Werk, was auch mit Geschichte zu tun hat, braucht seine eigene Sprachlichkeit. Ich habe im Landgericht eine sehr dürre, bürokratische, juristische Sprache gesetzt gegenüber einer Sprache der Fassungslosigkeit. Als ich Geisterbahn, den Roman über die Sinti, schrieb, hatte ich für mich die Vorstellung, nicht jeden Satz, aber fast jeden Satz müsste die arme, aus dem KZ gekommene Frau mit ihren vielen Kindern verstehen können. Das heißt, das Modell, in dem man arbeitet, gibt einem die Notwendigkeit, auch es festzuziehen und natürlich eben auch dafür eine spezielle Poesie zu finden.
Und ist denn durch diese Sprache, die Sie als Schriftsteller dann finden für Ihr Sujet, das nicht auch sowieso immer schon gegenwärtig, so ein historisches Sujet? Weil das ist ja auch so eine Debatte, wie kommt die Gegenwart in die Geschichte oder wie gegenwärtig ist so ein historischer Roman? Ist es nicht, indem Sie eine Sprache dafür finden, immer schon in der Gegenwart?
Ich denke, also die poetische Einfühlungskraft oder Einbildungskraft sitzt da ein, wo wir gerade sind, also in unserer Jetztzeit. Das, was wir als poetischen Zugriff jetzt empfinden. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir auch Dinge nochmal erzählen, die schon erzählt worden sind, weil wir sie mit anderen sprachlichen Mitteln auch erzählen, als vielleicht das vor 20 Jahren geschah oder die Zeitgenossen vor 40 Jahren das getan haben. Und das ist ja auch ganz der Wert dieser Bemühung und diese Verflechtung von Sprachform mit dem Sujet. Das ist eigentlich im Grunde der entscheidende Zugriff. Und das macht uns ja auch individuell und unterscheidet uns auch von Historikern, eben die poetische Einbildungskraft und nicht die Einbildungskraft an sich. Und natürlich hat man eigentlich eine Vision, so wie Ursula das auch gesagt hat, eines Kunstwerks und einer Sprache, die das transportieren kann. Und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit im Grunde, neben dem Recherchieren, was auch ein Historiker machen muss, dass wir das in eine bestimmte Form gießen, die die hoffentlich unseren gegenwärtigen Zeitgenossen mehr sagt, als das, was vor 20, 30 Jahren gemacht worden ist. Das ist eigentlich die Hauptarbeit.
Jetzt geht es ja noch weiter bei dieser Herbsttagung. Nicht nur um die Geschichte und poetische Einbildungskraft wird da diskutiert, sondern danach geht es auch nochmal eben um diese Veränderungen, die durch die mediale Gesellschaft passieren. Haben Sie denn als Schriftsteller, die sich jetzt ja auch schon erfahren sind, den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren durch diese Möglichkeit, dass man immer auf alles zugreifen kann im Netz, dass sich auch unser historisches Verständnis einfach verändert?
Ja, absolut. Die Vorstellung irritiert mich auch häufig. Die Vorstellung schafft eine plane Fläche im Grunde genommen, ob etwas jetzt im Netz ist oder ob es vor 3 Jahren war. Diese Vorstellung, es geht nichts verloren, wo man früher einen Zeitungsausschnitt aufgehoben hat, einen Zettel in ein Buch gesteckt hat. Diese Art von, der schnelle Zugriff macht auch in mir zum Teil eine Gleichgültigkeit, die einfach Achselzucken sagt, du findest es ja wieder. Und das Unerlässliche eines Augenblickes, ich sage es mal dramatisch, eines poetischen Augenblicks, geht darüber viel leichter verloren. Diese Augenblicke finde ich eher in meiner Gegenwart, im Nachdenken, im Beobachten auch von Gegenwart, als dass ich sie in der Historie finde. Gerade weil das Mediale mir vieles verstellt und einfach so angeblich sicher macht, dass darüber eine Art von Sensibilität auch verloren geht.
Wie empfinden Sie das, Herr Lehr?
Ja, es gibt einfach eine Multiplikation der Oberflächen, würde ich sagen. Ich meine, man hat eben nicht nur einen Zugriff auf einen bestimmten historischen Gegenstand, und historisch ist eigentlich das ab gestern sozusagen weiter in die Vergangenheit zurück, sondern man hat unglaublich viele Oberflächen, auf denen sich die Gegenwart oder die unmittelbare Gegenwart spiegeln versucht. Wir wollen ja was anderes machen, wenn wir Bücher schreiben. Wir wollen ja diese Oberflächen sozusagen zusammenraffen und brennspiegelhaft dann etwas ausleuchten. Und ich sehe es eben so mit einem lachenden und weinenden Auge. Einerseits fürchte ich, dass es zu einer Zerstreuung führen kann, eben auch der Zeitgenossen, weil sie den gleichen Sachverhalt auf Dutzend Oberflächen finden und dann eigentlich gar nicht mehr in die Tiefe kommen. Andererseits nutze ich als Schriftsteller einfach auch diese Medialitäten aus. Ich habe das, als ich meinen Roman September schrieb, der ist im Grunde im Lauf geschrieben worden, als der handelt ja von 9/11 und dem darauf folgenden Irakkrieg. Und der Irakkrieg lief noch, als ich anfing zu schreiben. Und da brauchte ich all diese Medialitäten, um überhaupt den Gegenstand erschließen zu können. Also ich nutze es aus, schaffe aber dezidiert etwas, was dem eigentlich widerspricht, was diese Oberflächen eigentlich nutzt und bündelt und dann doch in einem einzigen und möglichst sprachlich einzigartigen Zugriff bündelt. Das ist meine Antwort auf diese Zerstreuungsgefahr.
Also viele interessante Aspekte, die da bei der Herbsttagung in Darmstadt besprochen werden. Ursula Krechel und Thomas Lehr, vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick schon mal gegeben haben in das, was da passiert. Dankeschön.
Gerne. Bitte. Schön.